Aus den Kaminfeuergeschichten von 2013 lese ich nun Bohrungsfrüchte, lose inspiriert von E.T.A. Hoffmann und Edgar Allan Poe. Zwiebeln, Kohl und Rüben! Der Ruf, von heiserer, brüchiger Stimme gekrächzt, verklang zwischen den dämmerigen Pfeiler der frühretonischen Arkaden. Breios würde sein Antlitz erst in einigen Augenblicken über die größte Metropole Aventuriens erheben. Wie Iago mit einem schnellen Blick auf sein sündhaft teures Windsalter Ei feststellte. Noch lag aber frühe Dämmerung über der feuchten Mauer von St. Lucian. Wer verkauft Gemüse an einem Friedhof? Schaudernd schüttelte Iago die Frage ab. Er mochte den Bohrenmond nicht besonders. Und er war in Winzelt auch wesentlich angenehmer als hier im herbstlichen Gareth. Zwiebeln, Kohl und Rüben! Aber Winzelt war Geschichte und Gareth gehörte die Zukunft. Iago di Rubini sprach nicht gerne über seine Gründe, dem Horasiat den Rücken zu kehren und stattdessen im barbaresken Mittelreich neu zu eröffnen. Man munkelte aber, dass eine verdorbene Muschelsuppe, der Lieblingslustknabe eines hohen Breiers geweihten und viele Gläser Jackwirtaler über den Durst dabei eine entscheidende Rolle gespielt hatten. Aber wie gesagt, das war die Vergangenheit. Nun galt es neu anzufangen, und Iago wusste, dass er der Mann war, der eine Stadt über den Gaumen erobern konnte. Nur war das in Gareth kein Kinderspiel, nein, ganz und gar nicht. Zwiebeln, Kohl und Rüben! Wenn man ein Seelander als Konkurrenz in der Nachbarschaft hatte, dann musste man seinen Gästen schon etwas Besonderes bieten. Und das Casa Rubini hatte gerade begonnen, diesen Ruf zu langen, sich in Gareths feiner Gesellschaft als Ort der hohen Gaumenkunst zu etablieren. Ganz groß, wie man in Iagos Heimat sagte, à la mode zu sein. Es ging, auch in Gareth, wenn man ein begnadeter Koch war. Aber man benötigte dafür die richtigen Zutaten. Iago starrte angestrengt in das neblige Dunkel unter den Friedhofsarkaden. »Bist du das, Alte?« fragte er mit leicht nervösem Unterton. Ein keckerndes Lachen antwortete ihm. »Ah, der feine Herr aus dem Süden! Komm näher, Söhnchen, komm näher, damit meine alten Augen dich besser sehen können. Kommst wieder, um bei der alten Jadwiga einzukaufen? Haben dir meine Kürbisse und Koschrettiche geschmeckt? Waren meine Lauchzwiebeln und Dravieräpfel lecker, Söhnchen? Und wie waren die Feuerbohnen? Gut?« Iago nickte stumm und wusste, es war eine Untertreibung von nahezu Breios frevlerischer Güte. Die Waren der Alten waren exzellent, überderisch, ja alveranisch schmackhaft gewesen. Wer hätte ahnen können, dass man die garetische feine Gesellschaft mit Gemüseaufläufen und Bohnensuppen ins Schwärmen bringen könnte? Erst hinterher war Iago klar geworden, dass eine feine Oberschicht, die sich jahrzehntelang an Krustentieren und Wildbraten, an Gänseleber und Koschammerzungen, an Honigkonfekt und Pfefferkuchen satt gegessen hatte, die einfachen Genüsse des Ackerbodens wie ein aufregendes Neuland wiederentdecken würde. Und sie waren überschwänglich in Begeisterung über die Kochkunst im Casa Rubini ausgebrochen, beim gierigen Spachteln eines einfachen Omeletts mit roten Zwiebeln und Erbsen.
»Ja, sehr gut, sehr gut, Mütterchen. Deswegen will ich wieder bei dir einkaufen. Für einen guten Preis, versteht sich. Was hast du da?«
Die Ware der seltsamen Alten hatten eine eigene Geschmacksqualität, die anders nicht zu erreichen war. Er hatte es wieder versucht an den folgenden Abenden mit den besten und teuersten Produkten vom Gareter Markt. Sicher, er war gelobt worden, das Menü hatte geschmeckt, aber diese Begeisterung, diese innere Erleuchtung durch die Speise, die hatte er mit den Waren der üblichen Feinkosthändler nicht erreicht. Was war das Geheimnis der Tomaten aus Rosskuppel, Warum schmeckte der Kürbis, den er an der Mauer zum Bohrensanger gekauft hatte, nicht nur nach Kürbis, sondern hatte diese feine Note nach Walnuss, ja, Fasanenbraten und Raschstuhlswaller Wein?
Heute habe ich für dich wieder Kürbisse, Söhnchen, und Kartoffeln, oh ja, aus eigener Zucht dazu Rüben, einen ganz feinen Weißkohl. Damit wird dir dein Süppchen schmecken, ja, Söhnchen?
Das erste Frühlicht fiel nun in die alten, niedrigen Arkaden und zeigte einen morsch wirkenden Verkaufsstand mit brüchigen Gemüsekisten, hinter dem unförmig wie eine alte Fledermaus das Mütterchen in einen schwarzen Wollumhang gehüllt kauerte. Wenn sie nicht Gemüse verkaufen würde, dann hätte sie Jago ohne nachzudenken für eine verkommene alte Bettlerin oder halbverrückte Vettel aus dem Südquartier gehalten. Jedenfalls niemand, bei dem der Besitzer und Chefkoch des Casa Rubini auch nur eine müde Rübe kaufen würde. Aber ihr Gemüse? Ein Traum. Zögernd trat Jago näher und kam wie immer nicht umhin, die eigentümlichen Formen und Farben der Gartenfrüchte zu bewundern. Während die Kürbisse vom Nardesheimer Markt einfach langweilig gelb waren, so schillerten die Waren der Alten nun im Licht des aufgehenden Breiersauges in den lebhaftesten Farben. Ein roter Flaschenkürbis mit schwarzen Leopardenflecken, ein hellgrüner Grumkessel mit purpurner Zeichnung und diesen dunkelblauen Pfeffernüssling sah Jago förmlich schon garniert mit Semmelquast auf einem dampfenden Tomatensorbet unter dem fröhlichen Applaus der blaublütigen Kundschaft in den großen Saal des Casa Rubini einschweben. Auch die Kartoffeln waren von bemerkenswerter Größe und Form, und Jago musste kurz grinsen, weil ihn eine besonders groß geratene Kartoffel an das Gesicht seines Küchenjungen Geron erinnerte. Ja, das war die Ware, die er benötigte.
»Gute Frau, ich nehme schlichtweg alles, was ihr zu bieten habt. Meine Kutsche wartet um die Ecke. Was wollt ihr für euer gesamtes Obst und Gemüse?«
Konnte in Gareth nicht vorsichtig genug sein. Natürlich hatte dieser vermaledeite Schnöselkoch aus dem Seelander längst gehört, dass ein neuer kulinarischer Stern in der Stadt am Aufgehen war. Und natürlich schnüffelte er überall herum, um herauszufinden, warum eine einfache Kartoffelsuppe aus dem Casa Rubini seine albernen Gardelmäuse mit Wildentenfüllung um Längen übertraf. Deswegen trieb er, Jago di Rubini, sich in aller Bohrungsfrühe in Rosskuppel herum. Deswegen wusste niemand, woher er sein Gemüse bezog. Deswegen eine einfache dunkle Miettroschke. Die Alte verlangte einen lächerlich niedrigen Preis. Etwas zweifelnd betrachtete Jago den Stapel von Kisten und Körben neben sich. Zu klein, zu wenig. Zwei Abende vielleicht. Aber schon das große Bankett der Schwarzfärberzunft in 2 Tagen würde er mit der Ware nicht mehr bestreiten können. Und er brauchte diesen Erfolg. Nur noch diesen gloriosen kulinarischen Abend unter den Augen der wichtigsten Feinschmecker der Stadt. Dann wäre er, der horasische Flüchtling mit den bunten Kleidern und dem seltsamen Akzent, etabliert. Und der Seelander wäre nur noch Nummer 2 in der alten Kaiserstadt. Aber dafür benötigte er mehr.
»Sagt, Alte, euer Gemüse ist sehr gut. Wie züchtet ihr es? Wo liegen eure Felder?«
»Ja, schmeckt es dir, Söhnchen? Für solchen Kohl braucht man viel Erfahrung, Erfahrung, wie sie nur die alte Jadwiga hat, verstehst du? Und auch ein ganz besonderer Acker ist vonnöten. Und ein besonderer Gärtner, den muss man auch haben.« Auf einem gewöhnlichen Feld, da wächst kein solches Kraut. Verstehst du, Söhnchen?
Ich wäre in euren Feldern interessiert, Mütterchen, und würde sie auch gerne besichtigen. Vielleicht stehen sie gar zum Verkauf. Ich habe eine große Küche, müsst ihr wissen.
Nein, kaufen kann man diesen Garten nicht. Nicht für Geld und Gold, Söhnchen. Aber wenn du ihn sehen willst, Söhnchen, wenn du ihn sehen willst, dann triff mich in 2 Tagen hier an St. Lucian zur Mitternacht. Hörst du?
In der Nacht,
an einem toten Anger. Höre, Mütterchen, warum besichtigen wir dein Gemüse nicht tagsüber, wenn wir es auch gut sehen?
Papalapap, meine alten Augen sehen nachts fast besser als im gleißenden Licht, Söhnchen. Und dann habe ich auch mehr Ernte für dich, mehr als heute, damit du auch wieder deine feinen Süppchen machen kannst.
Bei den Niederhöllen allzu gut. Wenn es das alte Schreckgespenst so wollte, zu dem sie nicht ganz richtig im Kopf schienen und also kaum zu einem Kompromiss bereit war. Aber nach der Küche am folgenden Abend könnte er die restliche Arbeit dem Personal hinterlassen und hinaus nach Rosskuppel fahren. Wenn er erstmal das Geheimnis des Wundergemüses hatte, dann könnte niemand seinen Aufstieg an den Zenit der garetischen Kochkunst aufhalten. Mit Gemüse zum Lieblingskoch von Grafen und Königen werden, das hätte vor ihm noch keiner geschafft. Also gut, Mütterchen, die Verabredung steht. Ich bin auf deinen Garten sehr gespannt. Die Alte lachte noch einmal ihr keckerndes Lachen. Als Jago in die mit Gemüse vollgepackte Droschke stieg, hörte er es schon wieder unter den alten Steinbögen hervorschallen.
Zwiebeln, Kohl und Rüben!
Sehr verehrte Gäste, hohe Damen und Herren, es ist mir eine Freude, euresgleichen heute Abend im Casa Rubini zu begrüßen. Eine ganz besondere Ehre ist für uns die Anwesenheit von Prinz Edo aus Trahelien, der mit seinem gesamten Gefolge heute hier speist. Auch die Zunftmeister der Goldschmiede Garetz begrüße ich mit großer Freude. Die bornische Handelsdelegation aus Festum wird sicher sehr fachkundig die heute servierten Kartoffeln zu beurteilen wissen. Ihr wisst, wer ins Casa Rubini geht, dem steht der Sinn nicht nach Fisch und Fleisch, nicht nach krabbelndem Flusstier und schnödem Wildbret. Wir verschreiben uns hier ganz den Köstlichkeiten aus Perines Garten. Von daher erwarten meine illustren Gäste heute vorneweg ein talusisches Kohlsüppchen mit feinen Asparagusköpfchen, gefolgt von einem Ackersalat an Walnuss mit koscher Speckkäse. Sodann als Hauptgang Kartoffelscheiben à la Frité an Spinatnestern und Eierrahm, gefolgt von liebfeldischen Teigfladen mit Tomaten-Möhrenhaube. Als Dessert wählen wir heute einen süßen Kürbiskuchen, garniert mit den Winden der Gewürzinseln und honigtriefende Apfelküchlein nach Svelttaler Art. Zu allen Gerichten serviert das Casa Rubini natürlich den passenden Wein. Möge es munden. Donnernder Applaus brandete im von hunderten Kerzen taghell erleuchteten Speisesaal des Casa Rubini auf, und Jago verbeugte sich huldvoll in die Richtung der illustren Speisegesellschaft, die in ihren prachtvollsten Roben dem kulinarischen Großereignis entgegenfieberte. Draußen prasselte der Herbstregen gegen die dunklen Scheiben, teure Glasscheiben wohlgemerkt. Jago eilte in die Küche und widmete sich hastig wieder den zu flambierenden Speckkäsepäckchen, nicht ohne dem Küchenjungen eine Ohrfeige für seine nur mittelmäßige Arbeit am Salat zu verehren. Er musste sich beeilen. Das Gelage würde bis weit nach Mitternacht gehen, und wenn er pünktlich in Rosskuppel bei der Alten war, könnte er zum Applaus für den Küchenchef wieder im Casa sein. Das Geheimnis um das erstaunliche Gemüse im Gepäck, den Ruhm eines großen Festessen obendrein, die Zukunft in der Tasche. So sein Plan.
Hierher, Söhnchen, hierher, ich warte schon auf dich.
Fluchend stolperte Jago durch eine der vielen Pfützen auf dem unregelmäßigen Kopfsteinpflaster. Die Kusslicker Schnallenschuhe waren definitiv die falsche Wahl, besser wären heute Stiefel gewesen. Egal. »Scheußliches Wetter, Mütterchen, vor allem für einen Feldgang. Ist dein Garten weit?«
»Nicht weit, Söhnchen, gar nicht weit«,
brummte die Alte, die mit einer Laterne vorausging und einmal mehr wie eine verwahrloste alte Fledermaus wirkte.
»Und mein Garten ist auch warm und trocken. Ja, ja, warm und trocken ist es in meinem Garten, Söhnchen.«
Jago klebte der Kalabrese bereits durchnässt im Nacken, als er noch über das Wunder nachgrübelte, in dieser dunklen Regennacht einen warmen und trockenen Garten zu finden. Aber da war auch die Alte schon dabei, an der hinteren Bohrunsanger Mauer eine unter regennassem Efeu kaum zu entdeckende alte Eisentür mit einem großen, rostigen Schlüssel aufzumachen. »Du züchtest Gemüse auf dem Bohrunsfeld, Alte?«
»Nicht auf dem Anger, Söhnchen«,
grinste die Alte und riss die in den Angeln ächzende Tür auf.
»Darunter?«
Mit diesen Worten ging sie wortlos eine dunkle, schmale Treppe in die Tiefe hinab. Eine unterirdische Gemüsezucht? Oder doch eher eine Falle, um ihn auszurauben? Zögernd betätschelte Jago die Balestrina in seinem Gürtel, die er aus seiner alten Heimat mitgebracht hatte. Auch ein guter, kusslicher Säbel baumelte an seiner Seite. Niemand sollte von einem Di Rubini sagen können, er habe sich vor einem alten Weib gefürchtet. Am wenigsten er selbst. Lachend griff Prinz Ido nach dem gefüllten Weinpokal und genoss den unvergleichlichen Geschmack der Kohlsuppe in seinem Mund. Wer hätte gedacht, dass ein Bauerngewächs dermaßen reichhaltig und voluminös schmecken konnte? Er hatte von der Suppe noch vor dem Nachtisch zum zweiten Mal bestellt. Neben ihm brach Pertizia, seine Lieblingsmätresse, in ein glockenhelles Kichern des Genusses aus, während sie an einem Teigfladen knapperte. »Heute sollte gefressen werden bis zum geht nicht mehr, bei Raya. Ein derart köstliches Mahl sollte den Ranzen füllen bis zum Platzen.« Auch am Tisch der Bornländer schien es hoch herzugehen, wie das Geräusch eines zerschellenden Glases ahnen ließ. Es ging erstaunlich weit hinab. Stieß man nicht irgendwann in den Tiefen des garetischen Grundes auf jenen sagenhaften, unterirdischen Strom, der die Brunnen der gewaltigen Stadt versorgte? Doch hier war nur ein muffiges Tropfen von der Decke zu hören, während Jago hinter der nun fortwährend brabbelnden und kichernden Alten in die Tiefe stieg. Und ein modriger Geruch nach Bohrunsanger stieg in seine Nase.
»Ja, ja, Söhnchen, die Erde hier ist fett, sie ist gut und vollgesogen mit Kraft. Das braucht man für meine Kohlköpfe und Kartoffeln, nur so wachsen meine Kinderchen wirklich schön«, krächzte sie.
Jago lief einen Schauer den Rücken hinab und er griff fester nach dem Schaft der Balestrina. Schließlich öffnete sich die Treppe in einen Raum, einen gewaltigen Raum mit uralten gemauerten Säulen, die ein mächtiges Bogengewölbe sicherlich 10 Schritt über dem roh bepflasterten Boden trugen. Der dranige Schein der Öllampe reichte längst nicht bis in die Tiefen des unterirdischen Gewölbes, aber von zahlreichen Stellen ging ein grünliches oder bläuliches schwaches Leuchten aus, ein Phosphorisieren, das den Raum in ein schemenhaftes Licht tauchte. Jago starrte mit offenem Mund, als er die Beete erkannte. In Hunderten von Holzkästen wuchsen Zuckerrüben und Kohlrabi, Feldsalate und Pastinaken, Wirsing und Lauch. Was heißt, sie wuchsen? Sie wucherten, strotzend von überbordender Lebenskraft.
»Willkommen in meinem Garten, Söhnchen«, lachte die Alte lauthals auf.
Etwas erschöpft rührte Prinz Ido in seinem dritten Teller Suppe mit dem Silberlöffel. Sein Magen schmerzte bereits etwas, aber insgesamt war das Dargebotene zu köstlich, um aufzuhören. Neben ihm schmatzte Pertizia satt über ihrem Teller. Etwas stieg an die Oberfläche der grünlich duftenden Suppe. Eine weitere Köstlichkeit aus der Küche, eine sensationelle Suppeneinlage aus den Töpfen von Meister Rubini? Prinz Ido fischte das Glüschen mit dem Löffel heraus, führte es zum Mund und erstarrte. Entsetzen verkrampfte seine Gesichtsmuskeln. Auf seinem Löffel lag ein gelblich verfärbtes Auge, das ihn blicklos, tot, aus einer einstmals hellbraunen Iris anstarrte. Plötzlich glaubte er sich in einem Albtraum. Am Tisch der Goldschmiede schrie eine Frau panisch auf. Ido warf den Löffel hastig von sich und hörte, wie der Augapfel mit einem hässlichen Geräusch auf den polierten Edelholzboden fiel. In seinen Eingeweiden tobte ein wilder Wolf. Er fuhr zu Pertizia herum, die irre kichernd an etwas knabberte und saugte. Es waren zwei bleiche Leichenfinger, die seine Geliebte da schmatzend abnagte. Doch aus ihren Augenhöhlen starrten Edo zwei faulige Rettichstrünke an, hinter denen dunkles, übelriechendes Blut hervorquoll. Edo fuhr auf, brüllte laut: Gift! Zauberei! Aber im Saal schienen die Niederhöllen ausgebrochen zu sein. Niemand achtete auf ihn, als er, von rasenden Schmerzen verkrümmt, vom Stuhl fiel. Ein bornischer Handelsherr lag regungslos an einem Teller voller Kraut, nur seine Finger zuckten wie untote Spinnenbeine hilflos auf der Tischplatte umher. Seiner Gemahlin daneben war das Korsett aufgeplatzt, aus der zerrissenen Bauchdecke wandten sich unheilvoll blutverschmierte Kürbisranken, die aus zahllosen kleinen Mäulern heulten. Ein Goldschmied wankte durch den Raum, doch wo sein Kopf einmal war, wuchsen schillernde Stauden aus einem zerrissenen Halsstrunk. Ein Kellner erbrach röchelnd blutigen Zwiebelbrei, während seine ins Parkett gekrallten Finger zerbrachen wie trockenes Stroh. Edo versuchte verzweifelt, in Richtung des Ausgangs zu kriechen, geschüttelt von Krämpfen, doch als er zurückblickte, sah er, dass er seine geplatzten Gedärme hinter sich herschleppte wie einen grausigen Brautschleier. Seine Augen brachen, geschüttelt von namenlosem Entsetzen. Jago bewunderte ein Beet voller prachtvoller Pfifferlinge, als ihm die Holzfassung recht ungewöhnlich verziert vorkam. Er wendete seine Aufmerksamkeit von den Feldfrüchten auf den Beetrand und stellte mit Grausen fest, dass die Pilzzucht in einem alten Prunksarg wucherte. Er fuhr herum. Wo war die Alte? Und waren nicht alle Beete hier eigentlich modrige Särge? Wuchsen jene Bohnenstauden dort nicht aus Graburnen statt Blumentöpfen heraus? Er musste hier heraus, dringend. Irgendwo aus dem Halbdunkel keckerte die Alte:
»Na, Söhnchen, gefällt dir mein Garten? Magst du meine Kinderchen?«
Jago stieß gegen einen fauligen Eichensarg voller frisch geernteter Kartoffeln, die herauspolterten und ihre kleinen Augen und stummen Münder zu lautlosem Klagen öffneten. Was für ein nekromantischer Spuk ging hier vor sich! Wuchsen da nicht blanke Schädel anstatt riesige Kohlrabi aus der fauligen schwarzen Erde? Hatte jener pilzüberwucherte Strohsack nicht die Form eines eingenähten Menschen? Jago ergriff seine Waffe. »Du Teufelshexe, diesen Spuk wirst du büßen!«
»Ach, Söhnchen, nicht so heftig. Du hast hier längst nicht alles gesehen.« »Sagte ich nicht, dass ein so wunderschöner Garten einen besonderen Gärtner benötigt?«
Hinter dem gellenden Lachen der dämonischen Alten erhob sich eine dunkle Gestalt aus einem der Beete. Erdklumpen fielen von feist aufgedunsenen Extremitäten. Verwesende Haare klebten nass an dem verzerrten Leib. Der Gestank war höllisch. Und dann die scharfen Werkzeuge in seinen Händen. Oder waren das gar seine Hände?
»Triff meinen Gärtner! Du wirst eine ganze Weile hier unten bleiben, bis ich und meine Kinderchen dich verdaut haben. Du wirst uns alle hier wachsen lassen, Söhnchen!«
Jago schrie auf. Die Balestrina entglitt seinen schreckensstarren Händen. Dann war die Gestalt über ihm. Aus den geheimen Akten der Stadt des Lichts, Inquisitionsarchiv. Und es begab sich im Jahre 1019 nach Bosbarans Fall, dass das Böse in der vortrefflichsten aller Städte zuschlug und etliche edle Häuser mit Trauer und Entsetzen füllte. Denn ein frevlerischer Hexer und Dämonenknecht aus dem lieblichen Feld hatte sich just in diesem Jahre in Altgareth niedergelassen und mit Kochkünsten von sich reden gemacht, so dass alle, die es sich leisten konnten, in sein Haus liefen, um dort zu speisen. als aber eines Nachts entsetzliche Schreie und qualvolles Stöhnen aus dem Festsaal der Casa Rubini drangen, da riefen ängstliche Nachbarn erst die Garde und dann die Diener des Götterfürsten, die schließlich mit dem Mut des Glaubens die verrammelten Türen aufbrachen und ein gar entsetzliches Bild vorfanden. Viele edle Menschen aus Gareth waren dort verendet, aber auch reiche Fremde und Gesandtschaften lagen tot und verstümmelt in der stinkenden Gaststube. Doch auf den Platten und in den Töpfen, da fand man Kinderknochen und Leichenteile, und als man den Toten die Bäuche öffnete, da quoll verwesendes Menschenfleisch aus den bis zum Platzen gefüllten Mägen. Welch Zauberei aber jenes unheilige Schlachtfest angerichtet hatte, das blieb ein Geheimnis, denn jener Iago di Rubini, der für das Treiben verantwortlich war, verschwand am selben Tag, und trotzdem man ihn fieberhaft suchte, konnte man seiner nicht habhaft werden. Gebe Breios, dass er in jener Nacht zu seinen niederhöllischen Meistern fuhr und Gareth fürderhin von solchem Hexenspuk verschont bleibe.